Wir sind heute im ersten Petrusbrief. Ich will euch kurz erklären, wie ich dazu komme, jetzt die Serie in 2. Timotheus zu unterbrechen. Und zwar habe ich diese Predigt vor einem halben Jahr vorbereitet und die wartete darauf, auch verkündigt zu werden. Und genau, ich hatte so die feste Überzeugung, dass der heutige Sonntag der Tag ist, wo wir diese Botschaft brauchen. Und es ist eine ermutigende Botschaft für Gottes Gemeinde. Zeigt uns auch, wie wir zur Gemeinde hinzugefügt werden. Und so, ja, möchte ich Gott bitten, dass er diese Botschaft über den großartigen Gemeindebau an uns allen segnet, uns ermutigt, uns stärkt und vor allem, dass Gott klar zu uns spricht. Lass uns dazu Gott bitten. Vater im Himmel, Dank sei dir für dein Wort, das zu uns spricht, und wir sind einfach völlig abhängig von deinem Wirken. Dein Wort ist Geist und Leben, und so kannst nur du dein Wort auch wirken lassen. Ich bitte dich konkret dafür, dass du uns als deine Kinder, lieber Vater, stärkst und ermutigst, diese Berufung zu schätzen, Gemeinde Jesu zu sein und uns dafür hinzugeben, nichts zurückzuhalten. Und ich bitte dich für die Kinder, dass sie auch das Hauptsächliche verstehen und du ihren Sinn erleuchtest. Ich bitte dich dafür, dass du unbekehrte Seelen unter uns zu dir rufst, Herr Jesus, dass sie zu dir kommen zur Errettung. Amen. Man lebt nur einmal. Man lebt nur einmal. So lautet der Titel eines Büchleins, das ich letzte Woche angefangen habe zu lesen. Und das ist so eine einfache Wahrheit, oder? Klar, man lebt nur einmal. Aber es ist auch sehr gewichtig, darüber nachzudenken. Ich lebe nur ein einziges Mal. Nur ein einziges Mal in dieser Welt. Und jemand hat mal gesagt, dein Leben ist wie ein Euro. Ist wie ein Euro. Du kannst den Euro ausgeben, wie du willst. Aber du kannst ihn nur ein einziges Mal ausgeben. Und mein Anliegen ist, dass wir diesen Euro, dieses Leben richtig ausgeben. Richtig einsetzen. Und die Frage ist, wofür? Wofür sollen wir unser Leben einsetzen? Und ich glaube, dass die Schrift uns ganz klar sagt, wofür wir unser Leben einsetzen sollen. Was sich wirklich lohnt. Was wirklich sinnvoll ist. Und dieses eine Ziel ist Gemeindebau. Ja, vielleicht denkt ihr bei Gemeindebau, das machen so einige ausgewählte Leute, die machen Gemeindebau. Die Prediger machen Gemeindebau, Evangelisten machen Gemeindebau, Missionare machen Gemeindebau, aber nicht ich. Nun, mein Ziel ist es heute Nachmittag, dass jeder von euch, der Christ ist, begreift, was Gemeindebau ist, wie jeder von euch daran Anteil hat, an diesem großartigen Gemeindebau. Und das lesen wir in unserem Text in 1. Petrus Kapitel 2. Schlag bitte mal auf unseren Predigttext in 1. Petrus 2. Also ziemlich am Ende der Bibel. Kommt der Hebräerbrief, kommt Jakobus, dann kommt 1. Petrus. Wir sind natürlich mittendrin im ersten Petrusbrief und ich werde euch auch kurz dazu wieder abholen. Aber erst einmal lesen wir Gottes Wort, lesen wir den Text und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn es möglich ist, dass wir diesen Text zusammen lesen und Gott zu uns spricht. Gottes Wort sagt, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen und wir wollen uns, wie angekündigt, orientieren in diesem Brief, 1. Petrusbrief, ja, den Petrus am Ende seines Lebens schrieb zur Zeit der Verfolgung. Und Petrus schreibt an eine große Zahl von Gemeinden, nicht nur eine Gemeinde, müsst ihr euch vorstellen, es waren ganz verschiedene Gemeinden, verschiedene Orte. Was für eine Herausforderung. Ich schreibe einen Brief an Gemeinden in ganz Türkei. So groß war das Gebiet, die heutige Türkei. Dort lebten diese Geschwister, dort waren diese Gemeinden. Und die waren verfolgt. Nicht unbedingt, dass sie jetzt reihenweise hingerichtet wurden, sondern sie wurden verlästert, verspottet. Und da gab es ungläubige Ehemänner, die ihre Frauen drangsalierten. Da gab es ungläubige Chefs, die ihre christlichen Arbeitnehmer, also Hausknechte, unterdrückten, misshandelten. Das war die Art von Verfolgung. Und an diese schreibt Petrus und er beginnt mit diesem Blick auf Gottes Gnade in der Errettung. Ja, in Vers 3, in Kapitel 1 sagt er, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung, das ist die Gnade, in der wir stehen. Damit beginnt er den Brief und dann kommt er zu dem Schlüssel in Vers 13. Das haben wir uns im Advent angesehen, diesen Schlüssel im Brief. Und zwar, wenn du sagen kannst, ich bin errettet, oder anders ausgedrückt, wenn du sagen kannst, Jesus Christus liebt mich, er rettet mich und er bewahrt mich und er macht diese Welt neu und perfekt. Wenn du das sagen kannst von ganzem Herzen, dann passierst du diese Passkontrolle. Ich hatte davon gesprochen, wie diese Passkontrolle, die heutzutage automatisch ist, wird ein Bild aufgenommen und verglichen mit dem Pass und dann gehen die Schranken auf. Ja, wenn du das sagen kannst, Jesus liebt mich, er rettet mich, er bewahrt mich und er macht alles perfekt und neu, dann gehst du durch diese Passkontrolle, um jetzt mit Hoffnung zu leben. Und worauf setzt du deine Hoffnung? Petrus sagt es in 1, Vers 13 so deutlich, es gibt nur eins, worauf du deine Hoffnung setzen darfst. Nicht darauf, dass Deutschland eine Erweckung erlebt, nicht darauf, dass deine Arbeitswelt gläubig wird, dass deine Kinder errettet werden. Das ist nicht unsere Hoffnung. Das wissen wir nicht. Aber wir wissen eins, worauf wir hoffen können. Nämlich, sagt er in 1, Vers 13, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das Einzige, was du wirklich sicher weißt, ist, dass Gott dir gnädig ist, wenn Christus offenbar wird, wenn er wiederkommt. Wenn du diese Hoffnung hast, dann lebst du so, wie Petrus es ab 1, Vers 14 aufzeigt. Und Petrus, ich fasse es zusammen, er sagt, es gibt eine Priorität im Leben als Christ, wenn du Hoffnung hast, und zwar lebe heilig. Und er erklärt, diese Heiligung ist erstmal was Negatives, im Sinne von, du tust bestimmte Dinge nicht mehr. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Das heißt, wenn du wirklich diese Hoffnung hast, Christus kommt wieder, er wird mir gnädig sein, dann ist dein Leben erstmal nicht von den Dingen gekennzeichnet, die du früher tatest. Das ist die Prio 1 für uns als Gläubige, heilig zu leben. Aber heilig zu leben heißt nicht nur, okay, ich tue das nicht mehr. Heiligung ist auch was Positives. Und das zeigt er in Kapitel 1, Vers 22. Da heißt es, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt zu ungeheuchelter Bruderliebe. Das ist das Positive an der Heiligung. Die Sünde tun wir nicht mehr. Was tun wir stattdessen? Zu lieben. Und zwar Bruderliebe. Uns selbst lieben wir automatisch. Aber das Markante an uns Christen ist doch, dass wir einander lieben. Ja? Egal, ob der andere mir sympathisch ist oder nicht, er wurde auch durch die Wahrheit gereinigt. Und das ist also die Prio 1 für uns Christen, Heiligung, dass wir nicht mehr sündigen, dass wir stattdessen lieben, die Brüder lieben, die Geschwister lieben. Und dann ist die Frage, wie werden wir denn so geheiligt? Wie passiert das denn? Das sagt uns Petrus in Kapitel 2, Vers 1. Da sagt er, wir legen jetzt ab alle Bosheit, allen Betrug, allen Heuchelei, Neid und alle Verleumdung. Und dann sagt er, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Preist den Herrn, heute wurde ein Kind geboren, oder? Wir freuen uns. Antonias Bruder ist geboren. Und ja, was wird er jetzt wohl machen? Milch verlangen, Milch. Mit diesem Verlangen sollen wir was verlangen? Das Wort Gottes, damit ihr durch sie heranwachst. Also das, was uns heiligt, ist das Wort Gottes. Und jetzt ist Petrus an dem Punkt angekommen, Kapitel 2, Vers 4, wo er uns zeigt, wo er den Gläubigen zeigt, Mensch, macht euch doch mal bewusst, was für ein Vorrecht ihr habt als Gemeinde Gottes. Denkt doch mal drüber nach, wer ihr seid. Und das will ich auch mit uns heute Nachmittag tun. Denken wir drüber nach, wer wir sind. Und da kommen wir zu unserem Text. Zwei Verse. Und wenn man sich das anschaut, dann im Griechischen wird deutlich, dass all das, was hier in diesen beiden Versen steht, von einem Wort abhängt. Nämlich von diesem Wort, das übersetzt wird mit Vers 5. So lasst auch ihr euch nun aufbauen. Lasst euch aufbauen. Daher kommt das Thema Gemeindebau. Ja, lasst euch aufbauen. Nicht im Sinne von, ja, lass dich mal wieder ermutigen, sondern da muss was gebaut werden, ein Haus muss gebaut werden. Es soll nicht stecken bleiben in dort, wo es unfertig ist. Nein, es soll gebaut werden, es soll wachsen. Und Petrus sagt uns jetzt, macht euch bewusst, was ihr für ein Vorrecht habt als Gemeinde, die Gott selbst baut. Gott ist derjenige, der baut. Und deswegen haben wir auch Hoffnung. Ja? Wenn wir was bauen, dann ist nicht gesichert, ob es wirklich gelingt. Aber wenn Gott was baut, dann gelingt es. Wir kommen zu unserer Frage, was müssen Gemeindeglieder über großartigen Gemeindebau begreifen? Darum geht es heute. Und das sind drei Wahrheiten, die wir begreifen müssen. Und die erste Wahrheit ist erstmal, worauf Gott seine Gemeinde baut. Und das ist grundlegend für jedes Gebäude, das muss stabil sein. Das muss auch gerade sein, nicht so wie der schiefe Turm von Pisa. Und jetzt rede ich euch Kinder an, ganz bewusst. Ja? Ihr Kinder, ihr habt auch bestimmt schon mal mit so einem Turm gespielt, also dieses Spiel Jenga heißt es, glaube ich, oder hat andere Namen, wo man so aus verschiedenen länglichen Holzsteinen einen Turm baut. Ja? Und dann zieht man die Steine wieder raus. Was passiert, wenn der Turm auf einem Stein steht und ich diesen rausziehe? Ja? Der fällt um. Genau so ist es. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, auf welchem Stein die Gemeinde steht. Das wollen wir jetzt zusammen in dem Text verstehen. Worauf baut Gott seine Gemeinde? Das sehen wir in Vers 4. Da heißt es, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein. Und die Frage ist, wer ist dieser Stein? Wer ist dieser Stein? Es ist nicht irgendein Stein, sondern es ist ein speziell gefertigter, behauener Stein. Ein Eckstein, das seht ihr in Vers 6, da wird er auch genannt, der kostbare Eckstein. Was ist ein Eckstein? Ein Eckstein war ein besonderer Stein, der wurde also ganz nach unten gelegt und darauf wurden dann die Wände aufgebaut, also über ein Eck, und daran haben sich die Wände ausgerichtet, damit die Wände auch gerade sind. Wer ist dieser Eckstein? Ihr könnt es in euren Bibeln herausfinden, wenn ihr in Vers 3 schaut. Wer ist dieser ihm? Wer wird denn in Vers 3 genannt? Ja, Carina? Ja, es ist der Herr Jesus Christus. Er wird hier genannt der Herr. Der Herr. Der Herr ist dieser Stein. Und wie kommt er zu diesem Titel? Warum nennt ihn Petrus Stein? Und auch das können wir im Wort hier herausfinden. Das seht ihr in Vers 6. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 6. Da heißt es, darum steht auch in der Schrift. Okay, also das muss irgendwo im Alten Testament stehen. Vielleicht auch im Neuen, weil es gab ja auch schon Teile des Neuen Testaments. Dann gibt es hier so Anführungsstriche. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Nun, wer legt hier den Stein? Und wer ist der Stein? Dazu gehen wir jetzt mal, wir halten mal hier ein Lesezeichen rein bei 1. Petrus und wir gehen mal zu dem Propheten Jesaja und erstmal zu Jesaja Kapitel 8. Also Jesaja Kapitel 8, da gehen wir jetzt mal hin und schauen uns die Verse 13 und 14 an. Jesaja 8. Jesaja 8, Vers 13 heißt es, Jahwe der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. So wird er, das ist der Herr, das ist Jahwe, so wird er zum Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßens und zum Fels des Strauchelns. Für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem. Also wer ist hier der Stein? Wer ist der Fels? Es ist der Herr selbst. Okay? Das lernen wir aus diesen Versen. Jahwe selbst ist der Stein. Jahwe selbst ist der Fels. Und jetzt gehen wir mal zu Jesaja 28. Gehen wir zu Jesaja 28. Das ist der Vers, der auch in 1. Petrus zitiert wird. Jesaja 28, da spricht Jesaja zu den Herrschern. Die Herrscher von Jerusalem damals. Und hier sehen wir in Vers 16. Darum spricht Jahwe der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Also, wir haben gelernt, Jahwe, Gott, ist der Stein. Was lernen wir hier? Jahwe, Gott, sagt, ich lege den Stein. Also, wie geht denn das? Wie kann derjenige, der der Stein ist, selbst den Stein legen? Hast du schon mal versucht, dich selbst hinzulegen? Also klar, du legst dich ins Bett, aber hast du schon mal dich genommen und dann hingelegt? Nein, geht nicht. So geht das hier auch nicht. Hier lernen wir, es sind mindestens zwei Personen. Jahwe und Jahwe der Stein. Und die Antwort ist, wir haben Gott den Vater, der Gott den Sohn als Stein und Fels legt. Also, es ist wirklich der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist der Stein und er ist sehr wichtig, denn wer an ihn glaubt, der flieht nicht vor dem Zorngericht, sagt Jesaja. Und das müssen wir wirklich verstehen. Wir gehen zurück zu unserem Text und da drückt das Petrus auch aus, was wir mit dem Stein tun sollen. Er sagt, da ihr zu ihm gekommen seid. Was heißt das, zu dem Stein zu kommen? Nun, das bedeutet, wenn der Stein der Sohn Gottes ist, ihn anbeten. Zu ihm beten und sich vor ihm beugen. Das bedeutet, zu dem Stein zu kommen. Sich vor ihm zu beugen, ihn anzubeten. Und das ist der krasse Gegensatz zu dem Rest der Menschheit. Seht ihr, in Vers 4 heißt es, dieser Stein ist von den Menschen verworfen. Und das Wort verwerfen bedeutet verwerfen, ablehnen nach kritischer Untersuchung. Also, es geht gar nicht darum, dass die Leute einfach nicht Bescheid wissen und deswegen Jesus ablehnen, sondern sogar, wenn sie sich eingehend damit beschäftigen, lehnen sie ihn ab. Denkt an die Führer zur Zeit von Jesus. Haben sie nicht sich eingehend mit Jesus beschäftigt? Haben sie nicht Fragen gestellt? Frage nach Frage, sie haben so viele Fragen gestellt und Jesus hat ihnen immer die Antwort gesagt und sie haben ihn trotzdem verworfen. Das ist die Tragödie. Die Menschen beschäftigen sich mit Jesus und verwerfen ihn. Und der Höhepunkt war am Kreuz. Dort haben die Menschen Jesus abgelehnt. Obwohl da noch drüber stand, er ist der König der Juden, haben die Juden ihn abgelehnt. Und seitdem wurde er immer wieder abgelehnt. Aber ihr könnt euch ja fragen, vielleicht ist das heutzutage gar nicht so, weil die Menschen mögen doch Jesus. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, Jesus ist gut. Aber das Problem ist, sie mögen ihre Vorstellung von Jesus, nicht den wahren Jesus. Wer ist der wahre Jesus? Der wahre Jesus ist der, der gesagt hat, ich bin Gottes Sohn. Der wahre Jesus hat gesagt, du bist geistlich arm. Du hast nichts zu bringen vor Gott. Und du musst umkehren. Ja, du musst dich selbst verleugnen und Gott sagen, was du für ein armer Sünder bist. Dass du nichts verdient hast. Dieser Jesus hat uns gezeigt, dass wir kein Guthaben haben vor Gott. Dass wir nichts bringen können, was ihm gefällt. Dieser Jesus nimmt dir jede Hoffnung, durch deine eigenen Werke in den Himmel zu kommen. Dieser Jesus ist aber auch derjenige, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er hat gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig seid und beladen mit euren Sünden. Mühselig, weil ihr versucht, das Richtige zu tun und versagt. Ich will euch erquicken. Ja, und dieser Jesus ist der einzige Name, in dem wir gerettet werden müssen. Menschen haben immer wieder Jesus abgelehnt, aber da gibt es einen, der ihn nicht ablehnt. Das ist der Vater. Schaut mal in Vers 4, da heißt es, bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Er ist kostbar beim Vater. Er ist so kostbar, dass niemand anders die sündige Menschheit retten kann. Nur er. So kostbar ist sein Tod. Und er ist auserwählt, weil Gott ihn schon vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, der Retter und König der Welt zu sein. Er ist wirklich auserwählt und kostbar vom Vater. Und er ist deswegen der Eckstein der Gemeinde. Die Frage steht jetzt bei dir. Ist dir glasklar, wer Jesus ist? Wir haben es eben nochmal zusammengefasst. Ist dir klar, wer er ist? Wer der wahre Jesus ist? Wenn dir das klar ist, dann ist die zweite Frage, bereust du, dass du ihn abgelehnt hast? sagst du dir jetzt, wie konnte ich ihn nur ablehnen? Wie konnte ich ihn nur verwerfen, der doch mein Retter ist? Und die dritte Frage ist die alles Entscheidende. Kommst du zu Jesus? Beugst du dich vor ihm und betest du ihn ab sofort an? Petrus sagt, da ihr zu ihm gekommen seid, er spricht zu solchen, die das getan haben. Und das Interessante ist, im griechischen Text heißt es, da ihr fortlaufend zu ihm kommt. Ich sage es nochmal, da ihr ständig zu ihm kommt. Also er spricht nicht von einem einmaligen Kommen zu Jesus, sondern, und das ist das Ermutigende, wir Christen kommen immer wieder zu Jesus. Wie tun wir das? Nun, indem wir zu ihm beten, indem wir in unseren Sorgen und Problemen sagen, ich muss jetzt in mein Kämmerlein, ich muss jetzt zu dem Herrn beten. Oder wenn wir nicht mehr ein- und auswissen, wir nehmen die Bibel, wir lesen die Worte Jesu. Wir kommen zu ihm. Und es gibt ja häufig so die Frage, ja, bin ich errettet? Und man kramt dann in seiner Vergangenheit und versucht irgendwie festzumachen, ja, genau, an dem Tag bin ich zu Jesus gekommen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Du kannst nicht dein Heil auf einem Ereignis in der Vergangenheit festmachen. Mach es daran fest, dass du jetzt immer wieder zu Jesus kommst. Das ist es, was dich sicher macht, dass du ein Kind Gottes bist. Nun, ein Kind, ein Glied in Jesu Gemeinde, kommt immer wieder freiwillig zu Jesus. Im Gebet, in der Anbetung, auch in der gemeinsamen Anbetung. Hier, wie wir es jetzt gerade tun. Und so lernen wir, worauf Gott seine Gemeinde baut, nämlich auf den lebendigen Stein. Den auferstandenen Sohn Gottes, Jesus Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und nach dem Worauf kommen wir jetzt zu dem mit wem? Wenn er der Eckstein ist, der ist noch kein Gebäude. Was ist das Gebäude? Woraus besteht das Gebäude? Und so kommen wir zweitens zu dem mit wem. Mit wem Gott seine Gemeinde baut. Christus ist der Eckstein, der alles stützt. Aber mit wem baut Gott seine Gemeinde? Ihr Kinder, ich möchte euch wieder ansprechen an dieser Stelle mit der Frage, was braucht ihr, um ein Lego-Haus zu bauen? Was braucht ihr dazu? Ja, was braucht ihr? Könnt ihr ruhig laut sagen. Lego-Steine. Ihr braucht viele Lego-Steine. Und genauso ist es auch mit der Gemeinde. Gott benutzt viele Steine. Das finden wir hier in Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Die Grundlage ist ein lebendiger Stein, der Herr Jesus. Und jetzt kommen wir zu dem Baumaterial. Das sind auch lebendige Steine. Wie geht denn das? Ich meine, wo gibt es lebendige Steine? Ich kenne nur Steine, die rumliegen und sich nicht bewegen. Ein lebendiger Stein. Nun, damit beschreibt Petrus hier das Wunder, was passiert ist. Nämlich, das sind Menschen, die haben neues Leben. Die waren eigentlich so tot wie ein Stein und jetzt sind sie lebendig für Gott. Das finden wir in Kapitel 1, Vers 3, wo es heißt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Also wiedergeborene Menschen haben eine lebendige Hoffnung und sind deswegen lebendige Steine. So lebendig wie Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Aber dabei sind auch die Gläubigen kein Steinhaufen. Ja, nicht, wenn ihr so Lego-Steine nehmt und die einfach auf einen Haufen werft. So, fertig ist mein Haus. Sieht nicht so aus wie ein Haus. Genau, und deswegen auch die Gemeinde wird aufgebaut, sodass sie wirklich wie ein Haus aussieht. Und hier sehen wir, alle Kinder Gottes bilden das geistliche Haus. Schon mit der Wiedergeburt und der Bekehrung bist du in dieses Haus eingefügt. Und der Geist Gottes fügt also Menschen zu einem unsichtbaren Haus zusammen. Und alle Gläubigen an Jesus Christus, die jetzt auf dieser Welt leben und die schon im Himmel sind, all die sind dieses geistliche Haus. Nicht nur wir hier vor Ort, wir kleine Schar, sondern alle Gläubigen zusammen sind dieses geistliche Haus. Weil wir alle durch den Geist Gottes wiedergeboren sind. Aber was ist das für ein Haus? Nun dazu geht mal zu Epheser 2. Da lernen wir, was für ein Haus Gott baut. Baut er jetzt einen Supermarkt oder baut er einfach ein Wohnhaus oder baut er ein Rathaus? Was baut Gott für ein Haus? Schauen wir in Epheser 2, Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 20. Da sehen wir die Gemeinde Gottes. Epheser 2, Vers 20. Die Gemeinde Gottes ist auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Ha, das kennen wir schon. Das hat uns Petrus genauso gesagt. Jesus ist der Eckstein. Was lernen wir noch? Vers 21. In dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Also Gott baut einen Tempel. Das ist das, was die Gemeinde ist. Ein Tempel. Und was ist das Besondere am Tempel? Das lesen wir in Vers 22, hier in Epheser 2. In dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also der Tempel ist tatsächlich die Wohnung Gottes. Welches größere Gebäude könnte es geben als ein Gebäude, wo Gott wohnt? Und dieses Gebäude ist nicht mal aus diesem Stein gebaut, ja? Das ist nicht sogar hohl, das ist nicht der Tempel, sondern wir Kinder Gottes sind der Tempel. Und deswegen habe ich das auch genannt, großartiger Gemeindebau. Nicht, weil wir so großartige Menschen sind. Nicht, weil wir ein großartiges Programm haben. Nicht, weil es so großartige Aktivitäten gibt in der Gemeinde. Sondern, weil Gott, der großartige Gott, in der Gemeinde wohnt. Also wir halten fest, die Gemeinde ist Gottes Wohnung. Aber es ist ein unsichtbarer Tempel. Jetzt kommt ein wichtiger Satz. Du kannst ein Glied in dieser unsichtbaren Gemeinde sein, ohne Gemeindemitglied einer sichtbaren Gemeinde zu sein. Das kannst du. Aber das sollte nicht so sein. Das sollte nicht so sein, denn Gott will, dass seine unsichtbare Gemeinde an sichtbaren Orten sichtbar ausgedrückt wird. Das sehen wir daran, dass in der Apostelgeschichte ja Gemeinden gegründet wurden an den verschiedenen Orten. Wir sehen das hier an den Briefen, ja, der Brief an die Epheser, der Brief an die Galater, an die Philipper, an die Kolosser, an die Thessalonicher, waren alles Orte, wo die Gläubigen als Gemeinde zusammengekommen sind. Und denk nochmal an eine andere Sache. Als Beispiel, ich hoffe, dass das zu dir spricht. Denk mal an deinen Sitznachbar. Hat dein Sitznachbar eine Seele? Nun, hat dein Sitznachbar eine Seele, die man nicht sehen kann? Die Antwort ist ja. Aber woher weißt du das? Woran siehst du, dass dein Sitznachbar eine Seele hat? Nun, du siehst es daran, an seinem Gesichtsausdruck, daran, dass er redet, daran, wie er sich verhält, wie er handelt. Und so wird die unsichtbare Seele sichtbar. Genauso soll auch die unsichtbare Gemeinde sichtbar werden. Genauso soll der Tempel Gottes sichtbar werden in einzelnen Gemeinden. Und das ist so ein schönes Bild, oder diese lebendigen Steine. Denk mal an so ein Haus, das aus Steinen gebaut wird. Wie nah ist ein Stein am anderen? Ziemlich nah. Wie fest ist ein Stein mit dem anderen verbunden? Ziemlich fest. Und wie wichtig ist ein Stein für die anderen Steine? Genauso wichtig, damit es zusammenhält. Und deswegen ist es auch nur logisch, dass es in der sichtbaren Gemeinde auch verbindliche Mitgliedschaft gibt. Weil alles andere würde diesem Bild des Tempels gar nicht gerecht werden. Aber wir dürfen niemals vergessen, dass die Mitgliedschaft in der Gemeinde dich nicht zu der unsichtbaren Gemeinde hinzufügt. Und Gott bewahre uns vor Mitgliedern, die nicht von Gottes Geist bewohnt sind, sondern es ist andersherum. Gottes Geist fügt uns der unsichtbaren Gemeinde hinzu und dann drücken wir das sichtbar aus mit unserer Mitgliedschaft in der lokalen Gemeinde. Mit wem baut Gott Gemeinde? Mit lebendigen Steinen. Und das Besondere daran ist, dass Gottes Geist in uns wohnt, in jedem Gläubigen und so auch, wenn wir zusammenkommen, drücken wir das aus. Und das ist wichtig, weil nur Gottes Geist befähigt uns überhaupt, Gottes Geist befähigt uns, das umzusetzen, was Gott vorhat mit der Gemeinde. Und das ermutigt uns jetzt für die dritte Wahrheit. Wozu? Das ist ja die Frage. Also Gott hat den Eckstein gelegt, Christus. Er hat jetzt lebendige Steine, die aufgebaut werden. Aber wozu baut Gott diesen Tempel? Das wollen wir uns jetzt ansehen. Wozu Gott seine Gemeinde baut. Die Gemeinde ist ein Tempel und unser Dieter, der ist jetzt auch unterwegs, um so zerfallene Tempel in der Türkei anzusehen. Aber die Gemeinde ist nicht nur ein Tempel, den man bestaunt, wo man Fotos macht und Selfies und sagt, oh, was für ein schönes Gebäude. Nein, die Gemeinde ist dazu da, dass dort etwas geschieht. Nicht nur zum Anschauen, sondern dass da etwas geschieht, was Gott gefällt. Und jetzt wechselt Petrus das Bild vom Gebäude zum Personal in Vers 5. Und ich frage euch, ihr Kinder, ihr wisst es bestimmt, wer durfte denn im Tempel arbeiten? Welche Leute waren das? Wer darf im Tempel arbeiten? Ja? Genau, der Hohepriester und die Priester. Sehr gut. Und genau das finden wir auch in unserem Text. Wir gehen zurück in 1. Petrus 2, Vers 5. Da sagt Petrus, ja, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. Und das ist spannend, oder? Wir sind nicht nur der Tempel, sondern auch die Priester gleichzeitig. Also die Gemeinde ist die Struktur, wo Gott wohnt, und die Gemeinde ist gleichzeitig das Priestertum, die im Tempel arbeitet. Mit den Steinen drückt Gott aus, wie fest wir verbunden sind, wie wir zusammengehören. Und mit dem Priestertum drückt er aus, wie wir ihm dienen und was wir tun. Wir haben das auch schon im Buch Malachi untersucht. Priester sind Mittler. Sie stehen zwischen Gott und den Menschen, sind dazwischen. Und sie bringen die Opfer dar, die Gott gefallen. Und sie belehren auch das Volk. Sie erklären also das, was Gott zu sagen hat. Und jetzt kommt der Hammer. Ihr wiedergeborenen Christen, wir sind Priester. Ich meine, das müsste uns von den Socken hauen eigentlich. Wir sind Priester, Priester für Gott. Wir haben den Zugang in das Heiligtum. Ja, das müssen wir wirklich begreifen. Wie sind wir denn so heilig geworden? In Kapitel 1, Vers 2 sagt Petrus, ihr seid auserwählt in der Vorsehung Gottes des Vaters oder gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes. Also wenn wir den Heiligen Geist haben, dann sind wir geheiligt, bereit zum Priesterdienst. Aber wie sind wir denn gereinigt worden? Wir haben vorhin, hat Daniel uns gelesen, wie die Israeliten unrein werden konnten. Wie sind wir gereinigt worden? In Kapitel 1, Vers 22, dieser Vers, den wir schon erwähnt haben, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, zu ungeheuchelter Bruderliebe. Und die Wahrheit ist das Evangelium. Also, wenn ihr dem Evangelium gehorsam gewesen seid und seid, immer noch, eure Sünden zu Jesus gebracht habt, sie ihm bekannt habt und euch vor ihm gebeugt habt, dann seid ihr gereinigt vor Gott. Habt ihr Vergebung empfangen und Gottes Gerechtigkeit. Dann seid ihr jetzt bereit zum Dienen. Was müssen wir denn tun? Nun, wir bringen keine Tieropfer mehr. Das ist vorbei, keine Tieropfer mehr. Aber wir bringen jetzt geistliche Opfer. Geistliche Opfer. Und was sind diese geistlichen Opfer? Nun, es heißt hier in Vers 5, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Aha, sie sind also Gott wohlgefällig. Aber woher weiß ich denn, was Gott wohlgefällig ist? Hier heißt es, durch Jesus Christus. Also alles, was Jesus sagt, ja, das ist gut, das können wir darbringen. Und jetzt gebe ich euch eine kurze Liste von 7 geistlichen Opfern, die wir im Neuen Testament finden. Also eine Liste von 7 geistlichen Opfern, um uns zu erinnern, ach ja, das ist also ein geistliches Opfer. Klar. Und so werden wir daran erinnert, was eigentlich unsere Aufgabe ist, unser Vorrecht, Gott zu dienen. Das erste geistliche Opfer, sie beginnen alle mit G, ist ganz grundlegend. Es ist ganze Hingabe. Ganze Hingabe. Und das finden wir in Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1. Also, dass wir uns erstmal Gott ganz hingeben, mit unserem Körper zur Verfügung stellen. Das ist das erste und grundlegende geistliche Opfer. Und das zweite geistliche Opfer ist Gotteslob. In einem Wort, Gotteslob. Damit es mit G beginnt. Also Gott zu loben, das ist ein Opfer. Ja, wenn wir Gott Lieder singen oder wenn wir ihn einfach im Stillen loben, sagen, Gott, du bist gut. Das ist richtig, was du machst. Das ist großartig, was du machst. In Hebräer 13, Vers 15. Hebräer 13, Vers 15 wird das als Opfer genannt. Das dritte Opfer sind Gebete. In Offenbarung 8, Vers 3 bis 4 werden Gebete als Opfer genannt, die Gott gefallen. Als Wohlgeruch, Gebete. Und das vierte geistliche Opfer ist Geschwisterliebe. Geschwisterliebe, so wie es in Epheser 5, Vers 1 bis 2 heißt, weil Gott uns so geliebt hat, jetzt lieben wir auch die Geschwister. Das fünfte geistliche Opfer ist einfach Gutes tun. Laut Hebräer 13, Vers 16. Hebräer 13, Vers 16 nennt uns Gutes zu tun. Das ist ein geistliches Opfer. Das ist natürlich sehr groß gefasst, so was die Schrift sagt, was gut ist. Das sechste geistliche Opfer ist Geben. Das finden wir in Philipper 4, Vers 18. Zu geben, zu geben. Und das siebte geistliche Opfer ist das Gewinnen von Seelen, dass wir andere Seelen gewinnen, die Gott noch fern sind. Und auf eurem Gemeindeblatt findet ihr auch auf der Rückseite unter dem Punkt 7 bei den Aufgaben diese 7 geistlichen Opfer mit den Stellen, sodass ihr es nochmal nachlesen könnt, dass wir das nochmal nachlesen können und uns ja, prüfen können, wie wir Gottes Auftrag umsetzen. Damit sind wir am Ende unseres Textes, nämlich worauf Gott seine Gemeinde baut, auf Christus, mit wem Gott seine Gemeinde baut, mit lebendigen Steinen und den Gläubigen. Und drittens, wozu Gott seine Gemeinde baut. Aber jetzt ist noch eine Frage offen, nämlich wie? Wie baut Gott seine Gemeinde? Achtet nochmal auf Vers 5. Hier heißt es, so lasst auch ihr euch nun aufbauen. Da steht nicht, geht ans Werk und baut, sondern lasst euch aufbauen. Das heißt, jemand anderes baut. Jemand anderes baut die Gemeinde. Und dieserjenige, den kennen wir auch, so wie es in Matthäus 16, Vers 18 steht. Dort wollen wir zum Schluss noch uns bewusst machen, wer die Gemeinde baut und wie er sie baut. Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus, und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Ihr habt bestimmt schon gehört, dass Jesus hier zwei verschiedene Worte benutzt. Er sagt einmal Petros, Stein, und dann auf diesen Petra, Felsen, baue ich die Gemeinde. Und damit macht er deutlich, ich baue nicht die Gemeinde auf dich, Petrus. Ich baue die Gemeinde auf einen Felsen. Und was ist dieser Felsen? Nun, wir lernen immer, was die Bibel meint im Zusammenhang. Gerade eben hat doch Jesus gefragt, für wen die Jünger ihn halten. Und Petrus hat gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hast du nicht von dir selbst gesagt, sondern das hat dir Gott geoffenbart. Und genau das ist der Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Auf dieser Wahrheit, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Auf diese Wahrheit. Das heißt, wie baut Gott seine Gemeinde? Durch diese Wahrheit. So wie Paulus es auch uns sagt, in Apostelgeschichte 20, Dieter war, denke ich, jetzt Freitag dort, Samstag müsste er dort gewesen sein, in Milet. Dort hat Paulus diese Worte gesagt zu den Ältesten von Ephesus, Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Wie baut Gott seine Gemeinde? Durch sein Wort. Hast du das begriffen? Wenn ja, dann lasst uns unsere Bibeln lesen. Noch mehr. Für die Ferien nehmt euch ein Bibelbuch vor, das ihr wirklich verstehen wollt. Nehmt euch einen guten Kommentar dazu. Und dann geht dieses Bibelbuch durch, bis ihr es versteht. Das wird die Gemeinde hier auferbauen, wenn wir, jeder von uns persönlich, nicht nur jetzt zusammen, jetzt haben wir zwei Verse verstanden, aber wenn wir persönlich im Wort Gottes zunehmen und wachsen und es verstehen, das wird die ganze Gemeinde erbauen. Dann wissen wir, wie wir in unserem Leben reagieren, wie wir richtigen Rat geben, wie wir gegen die Sünde bestehen und wie wir Gott gehorchen. Und bitte, noch eine letzte Bitte, bitte betet für eure Hirten, dass wir das Wort Gottes verstehen und anwenden und tun und richtig verkünden und lehren. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir sind zu dir gekommen. Du bist der lebendige Stein. Ja, die Menschen verwerfen dich immer noch, aber du bist angenommen bei dem Allerwichtigsten, den es gibt, bei dem Vater. Und wir danken dir, dass du der bist, der du bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und so bitten wir dich, dass du deine Gemeinde baust, weltweit. Und auch denke bitte an uns. Erbaue uns durch dein Wort. Und bitte füge du Steine hinzu. Durch dein Wort. Wir vertrauen dir. Amen.